Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über verschiedene Aspekte sprechen. Ich habe ganz viele Impulse hier in dieser Folge zusammengefasst. Alles dreht sich rund um das Thema Wissen, Status, Vermarktbarkeit, Relevanz und natürlich auch Erfahrung. Und wir starten mit einem Zitat: Wissen ist heute kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Es ist so, dass wir ja hier im deutschsprachigen Kulturkreis, wenn wir aufwachsen, sehr früh vermittelt bekommen, dass wenn du sehr viel weißt, du als sehr schlau giltst, wenn du sehr schlau wahrgenommen wirst, dann werden dich Leute anders behandeln, dann erlangst du im Normalfall auch einen hohen gesellschaftlichen Status und wenn dir das wichtig ist, kannst du den auch dokumentieren lassen, indem du in irgendeinem Lebens- und Wissensbereich promovierst oder sogar habilitierst, dann bist du Doktor und Professor, in den vielen Fällen trotzdem pleite, weil viele Menschen, die viel wissen, nicht wissen, wie man es vermarktet. Und deshalb ist der erste Impuls, wenn du im Leben anstrebst, in irgendeinem Bereich richtig erfolgreich zu werden, dann brauchst du natürlich Kenntnisse über Zusammenhänge, dann musst du Background-Informationen verstehen, aber letztlich wirst du für die Kombination von Informationen bezahlt und für die Anwendbarkeit, die Monetarisierbarkeit und natürlich auch das Erzielen von Ergebnissen, was dadurch entsteht. Solltest du dich rein auf das Aneignen von Wissen fokussieren, mag das sein, dass du in einer gesellschaftlichen Runde irgendwo, wenn du mit ein paar Leuten zusammensitzt, der Gesprächsführer sein kannst und überall auch Einblicke teilst, die jetzt die anderen Leute überraschen. Aber außer ein bisschen Anerkennung bringt dir das gar nichts. Und von daher würde ich einfach sagen, man muss die Regeln einfach akzeptieren, wie sie sind. Einfach nur irgendwelche Informationen auswendig zu lernen und irgendwelche Themen sich anzueignen, die aber vom Marktplatz her überhaupt keine Bedeutung haben, macht wenig Sinn, sollte man daher vielleicht eher in seiner Freizeit machen. Ich bin zum Beispiel total fasziniert von Geschichte. Mich interessiert ägyptische Geschichte, mich interessiert römische Geschichte, mich interessiert viel rund um den Zweiten Weltkrieg. Mein Opa war 10 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft, ist ein paar Tage vor Kriegsende noch gefangen genommen worden, war dann da in irgendeinem Lager und hat natürlich durch diese harte Erfahrung, die ihn geprägt hat, immer dann, wenn man zusammensaß, in irgendeiner Form davon erzählt, weil ich glaube, so 10 Jahre Gefangenschaft, gerade in Russland, mit der Kälte, mit dem Engpass an Essen und so weiter, prägt dich dann doch so sehr, dass du das auch nie wieder vergessen kannst. Und Dentab hat da viel darüber gesprochen. Und von daher habe ich mich immer damit beschäftigt, warum war Opa überhaupt im Gefängnis? Der war doch so ein netter Mann. Und dann habe ich mich halt mit der Geschichte auseinandergesetzt. Und daraus ist dann irgendwie auch so eine gewisse Faszination entstanden. Aber das bringt mich überhaupt nicht weiter geschäftlich. Deshalb mache ich das so ein bisschen in meiner Freizeit. Und das ist einfach ein Beispiel, was bei dir im Kopf hängen bleiben soll. Es gibt Dinge, die dich interessieren. Die sollten aber in der Freizeit dann auch verfolgt werden, weil sie sich im geschäftlichen Umfeld halt nicht vermarkten lassen. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn du irgendwie eine gute Vermarktbarkeit in verschiedenen Lebensbereichen hinkriegst, idealerweise mehrere Einkommensströme parallel aufbaust, dann hast du auch irgendwann einfach die finanziellen Möglichkeiten, dich vielleicht mal aus dem Operativen rauszunehmen oder auch mal einfach so ein paar Tage Pause zu machen und dich dann diesen anderen Interessen zu widmen, so wie ich ja jetzt auch gerade in Ägypten war oder auch schon in Rom und anderen Orten gewesen bin. Einfach nur, weil es halt geht. Gleichzeitig in diesem Zusammenhang vielleicht für die jüngeren Hörer hier, die diesem Podcast folgen, einen Tipp. Mehrere Einkommensströme ist heute so ein Hype, wird im Internet stark postuliert, dass man das machen muss. Wenn du mehrere Einkommensströme aufbaust, in denen kein Wasser fließt, hast du auch immer noch kein Geld. Das heißt, manchmal macht es mehr Sinn, erstmal einen Einkommensstrom zu identifizieren, den größer zu machen, den richtig ans Laufen zu bringen, bevor man sich dann in Diversifizierungsansätzen über weitere Gedanken macht. Starte nicht alles gleichzeitig. Fokus ist der Unterschied zwischen Realität und Traum. Wer an einer Sache dranbleibt und die einfach erstmal professionalisiert, erreicht im Normalfall mehr, als wenn er direkt überall gleichzeitig einsteigt. Ein Grund übrigens auch, warum ich mich nie wirklich intensiv mit dem Thema Krypto, NFTs und anderen Hype-Themen auseinandergesetzt habe. Vielleicht dumm, vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle da auch Investitionsmöglichkeiten verpasst. Dafür habe ich es an anderen Stellen ganz gut hingekriegt. Von daher Fokus, Fokus, Fokus. So, wenn wir jetzt geklärt haben, dass Wissen kein Alleinstellungsmerkmal ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist Wissen überhaupt was wert? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass du einfach viel weißt, um dann auch einfach viel mitreden zu können, viel analysieren zu können, viele Zusammenhänge herleiten zu können, vielleicht auch in bestimmten Situationen Muster erkennen zu können, weil es das irgendwo schon mal gegeben hat. Und ich halte auch Wissen in verschiedenen Lebensbereichen für inspirierend. So finde ich es zum Beispiel spannend, Biografien von sehr erfolgreichen Menschen zu folgen, weil wenn du einfach überlegst, dass ja gerade Menschen, die wir heute bewundern, teilweise in Büchern teilen, wo sie gestartet sind, was sie dann gemacht haben und wo sie dann hingekommen sind, gibt dir ja die Chance, einfach zu erkennen, dass bestimmte Verhaltensweisen zu bestimmten Zeitpunkten und der Umgang mit bestimmten Herausforderungen und Rückschlägen einfach bestimmte Ergebnisse planbar erreichbar macht. Von daher halte ich es schon für sinnvoll, einfach mal zu klären, was haben große Leute gemacht, was hat sie im Prinzip alles eventuell aufgehalten, was haben sie dann doch gemeistert und was kannst du daraus lernen. Von daher, Wissen an sich, sich anzueignen, ist nicht verkehrt, aber das alleine zu forcieren, ist Quatsch. Es ist auch so, dass Wissen an sich ja dann nichts wert ist, wenn du es nicht kombinierst, wenn du es nicht interpretierst. Auch fürs Teilen kriegst du im Endeffekt nicht wirklich viel Geld, außer du stellst dich dafür auf eine Bühne. Das ist tatsächlich eine coole Metapher, die ich dir auch mitgeben möchte. Wenn du beispielsweise mit zwei Leuten am Tisch sitzt und ihr euch über irgendwas austauscht, dann ist das nicht weiter beeindruckend. Wenn du auf einer Bühne stehst und da sitzen meinetwegen 100 Leute im Raum, du gibst dieselbe Geschichte bekannt, du teilst dieselben Informationen, ist es plötzlich was wert, weil die Leute für dich als Experte, Expertin bezahlen, weil sich dein Status verändert hat. Dadurch, dass du auf der Bühne stehst, bist du sozusagen der Gruppe zumindest mal temporär überlegen. Und das führt eben dazu, dass du im Normalfall auch Geld dafür bekommst. Das heißt, ich finde das immer so spannend, wenn ich Vorträge halte. Wir hören uns in einer Stunde exakt die gleichen Informationen an. Ich rede, alle anderen hören zu, schreiben mit oder machen irgendwas anderes. Aber wir sind alle zur selben Zeit am selben Ort. Wir sprechen über die exakt selben Dinge. Wir beschäftigen uns inhaltlich mit exakt selben Thema. Ich kriege dafür sehr viel Geld und alle, die dazu hören, kriegen nichts. Das zeigt also, du musst nicht nur die Informationen hören, erleben, verfügbar haben, sondern du musst sie im Idealfall auch präsentieren und das dann idealerweise auch aus irgendeiner Position des höheren Status heraus. Deshalb, wenn du irgendwie über Wissen ein gewisses Einkommen realisieren möchtest, schau, dass du es schaffst, vor Leuten zu sprechen. Schau, dass du es schaffst, dir selber Bühnen zu bauen. Du musst dafür ja keine Veranstaltung an den Start bringen. Du musst dich auch nicht als Speaker und Speakerin buchen lassen. Du kannst ja auch einfach Social Media nutzen. Da kannst du live gehen, da kannst du Reels erstellen, da kannst du Postings machen, da kannst du über YouTube große Video Inhalte teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo du das machen kannst. Und in dem Moment, wo Leute dir zuschauen, bist du ja im Endeffekt derjenige, der den höheren Status hat und der mit dem höheren Status macht im Normalfall auch das Geld. Deshalb, Wissen muss präsentiert werden, damit es was wert wird. Und das habe ich dir gerade illustriert, wie das gehen könnte. Jetzt ist es so, ich hatte vor ein paar Tagen einen Unternehmer hier bei mir, der war für ein Einzelcoaching gekommen. Der macht richtig gut Geld. Das ist tatsächlich extrem beeindruckend, was der da im Jahr umsetzt und nicht nur umsetzt, sondern was unterm Strich auch überbleibt. Also wirklich beeindruckend. Die Zahl teile ich an dieser Stelle nicht. Aber die ist im großen sechsstelligen Bereich. So viel mal als Hinweis. Und die Situation ist aber die, dass er sich im Verkaufsprozess seiner Leistungen schwer tut, weil er teilweise sehr komplexe Lösungen innerhalb von kürzester Zeit realisieren kann, weil er da eine Methodik entwickelt hat, die ihm im Endeffekt einfach wahnsinnige Zeitersparnis bringt. Jetzt ist es aber so, dass er sich schwer tut, diese Zeitersparnis einfach zu akzeptieren und dem Kunden im Zuge von Pauschalpreisen und so trotzdem einen marktüblichen Preis zu machen, sondern er sagt, hör mal, ich schaffe das häufig in 25-35% der Zeit, was Wettbewerber ansetzen. Und dann tue ich mich natürlich auch schwer, einen höheren Preis aufzurufen, weil ich auch erst offiziell ein Jahr am Markt bin. Das heißt also, seine Unternehmensgeschichte ist noch gar nicht so alt. Er selber ist auch noch keine 40. Er selber hat irgendwie aber auch Schwierigkeiten, sich vorzustellen, dass das Leuten völlig egal ist. Und ich habe mich wirklich bemüht, im Rahmen der Analyse und der Optimierung seiner Businessgeschichte mit ihm daran zu arbeiten, dass er einfach erkennt, Relevanz ist heute wichtiger als Erfahrung. Das heißt, es ist heute aus meiner Sicht gar nicht mehr so entscheidend, wie lange du dich mit einer speziellen Aufgabenstellung beschäftigst. Entscheidend ist, dass du sie jetzt hier und heute gelöst, Chris, weil Menschen eher für Ergebnisse bezahlen als für eingesetzte Zeit. Das einfachste Beispiel in dem Zusammenhang sind ja vielleicht zum Beispiel Computertechnologie-Anbieter. Da siehst du ja teilweise, da poppen über Nacht irgendwelche Anbieter mit irgendwelchen Apps oder irgendwelchen IT-Lösungen aus dem Markt. Also ne, poppen auf, du realisierst das, du kaufst das, plötzlich machen die vielleicht sogar Milliarden. Und eigentlich stellt man sich die Frage, wo waren die eigentlich vor 3 Jahren? Ja, weißt du auch nicht, weil niemand was von denen wusste. Und dann hast du so traditionelle Industriezweige wie die Autoindustrie, die sind jetzt vielleicht schon hunderte, also über 100 Jahre am Markt. Und dann guckst du dir die an und denkst, eigentlich hat sich in den letzten Jahren ja nicht wirklich viel getan, was jetzt das Thema Innovation angeht. Ja, also das eine oder andere Mietauto, was ich heute für meine Aufträge zwischendurch in Anspruch nehme, ist ja immer noch damit überfordert, einfach mal konstant eine Bluetooth-Verbindung zu meinem Handy zu halten oder irgendwie das Navigationssystem wirklich bedienerfreundlich zu machen. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten, aber letztlich ist es so, wir haben wirklich nicht viel Innovation in dem Zusammenhang gesehen. ja, jetzt haben wir da eine Batterie eingebaut, aber das gab es im ferngesteuerten Auto auch schon lange. Also von daher ist es einfach nur ein bisschen größer geworden. Und wenn du dir die Ladezeiten und auch die Reichweiten anguckst, dann denkst du, da ist sowieso noch viel Potenzial. Die Botschaft hier ist aber folgende. Relevanz ist wichtiger als Erfahrung und manchmal ist einfach etwas mutiger sein auch wichtig, um einfach mehr Erfolg zu haben. Diese Person, um die es jetzt gerade ging, hat ja tatsächlich erst vor einem Jahr das eigene Unternehmen gegründet und fühlt sich deshalb noch als Newcomer, denkt, na, ich kann noch nicht die hohen Preise aufrufen, geht auch teilweise in kompetitive Angebotssituationen einfach schon mal mit einem günstigeren Preis rein, nicht nur ein bisschen günstiger, sondern deutlich günstiger, was ich halt für falsch halte, weil die Person hat halt viele, viele Jahre Erfahrung. Die hat vor einem Jahr das eigene Unternehmen gegründet, hat sich aber mit einem speziellen Thema über 14 Jahre in einem international aufgestellten Konzern als zentral verantwortliche Person damit beschäftigt. Das heißt also, die hat unheimlich viel gesehen, die hat unheimlich viele Cases realisiert, die hat unheimlich viel Erfahrung, die kann einfach aufgrund der vielen Referenzsituationen, die sie schon gemeistert hat, innerhalb von kürzester Zeit einfach Lösungsansätze finden, die dann auch sehr viel praktikabler sind als das, was irgendwelche anderen Firmen leisten können, die ja teilweise nicht den besten Mann oder die beste Frau schicken, sondern einfach irgendwelche, um einfach möglichst viel Dienstleistungszeit abzurechnen, die das auch schon mal gemacht haben, die das vielleicht vor einem Jahr mal gelernt haben, so in groben Zügen und dann im Projekt erst herausfinden, wie es wirklich ideal umgesetzt wird. Aber die Person, die jetzt bei mir fürs Coaching war, die hat halt diese mentale Blockade. Die sagt, ja, ich bin der Neue und so weiter. Und die sagt, das spielt alles keine Rolle. Du musst einfach nur sicherstellen, dass du der Person glaubhaft vermittelst. Ich kann dir helfen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Bei mir bist du sicher. Schenk mir dein Vertrauen. Gib mir den Auftrag. Ich werde liefern. Und dann kannst du ja über eine Pauschale das Ganze auch noch im Prinzip intransparent machen, sodass du dann versteckst, wie lange du wirklich auch an Zeit investiert hast. Anfangs brauchst du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, als du prognostiziert hast, weil dir die Erfahrungswerte noch fehlen und jede Kundensituation ist ja dann doch ein bisschen anders. Vor allen Dingen musst du ja auch akzeptieren, dass gerade wenn du nicht als Interner tätig bist, wo du alle Zusammenhänge kennst, mit einem externen Kunden teilweise bei einer Pauschalen einfach das Risiko eingehen muss, dass der Kunde seinen Beitrag nicht leistet. Der findet die Informationen nicht, die er beisteuern muss. Der ist nicht verfügbar, wie er verfügbar sein müsste. Der hat irgendwas grundsätzlich vermurkst, aber nie drüber gesprochen. Das war im Vorfeld nicht so wirklich klar. Oder er hat sich besser dargestellt, als er ist. Das sind ja die ganzen Faktoren, die man einfach im Laufe des Lebens dann lernt und später dann in Form von Risikopuffern in so Pauschalen einfließen lässt. Aber ganz zu Beginn fehlt dir ja diese Erfahrung und von daher musst du einfach mit einer Prognose starten und dann musst du gucken, dass diese Pauschale einfach immer noch profitabel ist und wenn du ja ein bisschen mehr arbeitest, na gut, dann lernst du da, dann ist das halt im Endeffekt nochmal interne Ausbildungszeit, aber dein extern fakturierter Stundenlohn ist ja im Idealfall nicht deckungsgleich mit deinen tatsächlichen Kosten, sodass du dann über die Summe der eingesetzten Zeit und dem, was du dafür bekommen hast, immer noch was verdienst und dann wirst du einfach nach hinten raus immer besser. Aber du musst dich einfach trauen, mehr zu machen. Ich habe beispielsweise in der Schweiz eine längere Zeit für einen größeren Versicherungskonzern, tatsächlich den Marktführer für Krankenversicherungen, in verschiedenen Kantonen die Vertriebsdienstleister vertrieblich geschult. Da haben wir immer so Workshops gemacht, dann habe ich immer mit denen so Rollenspiele gemacht, habe denen erklärt, wie sie beim Kunden sich präsentieren müssen, wie sie besser argumentieren, wie sie mehr Aufträge eintüten, wie sie eine höhere Verbindlichkeit im Verkaufsgespräch auslösen. All die Dinge, die die Menschen auf meiner Roadshow auch lernen. Und da war es dann im Endeffekt so, da hatte ich einmal dieses Szenario, da saß ein ungefähr 25-Jähriger neben einem ungefähr 55-Jährigen und der sagte dann auch, ja, also ich habe halt die Schwierigkeit, viele von meinen Kunden sagen, sie möchten mit mir nicht über das Thema Altersvorsorge sprechen, weil ich einfach zu jung bin und der andere sagte, ja, und ich habe halt das Problem, dass der eine oder andere mit mir nicht sprechen möchte, weil vieles wird ja heute am Computer analysiert und die glauben einfach, ich bin da jetzt nicht mehr am Zahn der Zeit und deshalb wollen die jetzt auch mit mir nicht mehr so reden. Und dann habe ich in einem Rollenspiel, was in vollem Umfang auch auf YouTube verfügbar ist, genau erläutert, wie man einen und denselben Sachverhalt einfach so darstellen kann, dass der ein Gegenüber, also der Kunde, im Prinzip denkt, ja, hat er eigentlich recht. Weil der Jüngere könnte immer sagen, schauen Sie mal, heute ist Relevanz wichtiger als Erfahrung. Analysen werden heute durch Computer erstellt. Es ist nicht wichtig, dass Sie einen Job schon 30 Mal gemacht haben oder 30 Jahre gemacht haben, sondern Sie müssen in der Lage sein, alle Informationen in kürzester Zeit zu finden, zu verdichten, auszuwerten und dann entsprechend situativ anzuwenden, um die für den Kunden bestmöglichen Investitionsmöglichkeiten zu finden. Und weil Computer im Normalfall von älteren Menschen nicht so gut bedient werden können, sind sie gerade bei mir extrem gut in guten Händen, weil ich da einfach eine gewisse Affinität mitbringe. Und das ist ja auch allgemein bekannt, dass die Jugendlichen häufig besser mit Computern umgehen können und Dinge daraus ziehen können als Ältere, die einfach anderweitig gar nicht möglich wären. So, und der Ältere sagte dann, ja, das ist ja voll Mist, das geht ja bei mir nicht. Und da habe ich gesagt, schau mal, du sagst einfach, wenn irgendeiner zu dir sagt, aber sie sind doch schon ein bisschen älter und Analysen werden heute mit Computern gemacht, dann sagst du, schauen Sie mal, am Ende ist es so, es wird heute viel über Computer abgebildet. Jedes Flugzeug hat tatsächlich die ganze Zeit einen Autopilot im Einsatz und trotzdem fliegen immer zwei erfahrene Piloten mit, weil es immer wieder vorkommt, dass die Technik Fehler macht. Und dann brauchen sie keinen, der den Computer gut bedienen kann, sondern dann brauchen sie jemanden, der einfach Erfahrungswerte hat, frühzeitig erkennt, dass das hier in die falsche Richtung geht, auch weiß, wie man manuell eingreifen könnte und wie man im Prinzip großen Schaden abwendet. Deshalb, wenn Sie bei mir Kunde werden, fliegen Sie immer First Class. Sie können sich einfach zurücklehnen und mich die ganze Sache machen lassen. Ich bringe Sie sicher ans Ziel. Wenn es nötig ist, nutze ich dafür auch einen Computer. Aber wenn der Computer mal nicht funktioniert, sind Sie mit mir trotzdem immer noch auf Kurs. Und das gibt es halt als Rollenspiel. Und so kannst du einfach deinen Sachverhalt immer wieder so präsentieren, dass der Kunde denkt, eigentlich hat er recht. Deshalb finde ich ja auch Vertrieb und vertriebliche Argumentation zu erlernen und ständig zu verbessern so extrem spannend, weil du kannst ja selber deine Positionierung massiv dadurch beeinflussen, wie du dich präsentierst und wie du im Endeffekt dein Wissen in eine Verpackung steckst. Und deshalb nimm mit, egal wie jung du bist oder wie alt, Relevanz ist wichtiger als Erfahrung. Selbst wenn du alt bist, kannst du ja sagen, es ist doch egal, wie alt ich bin, ich habe heute immer noch eine relevante Lösung. Eine Lösung, die besser ist als alle anderen, die zeitgemäß ist, die ich kurzfristig nutzen kann, um sie sicher ans Ziel zu bringen. Und über den Weg kriegst du dann im Endeffekt einfach trotzdem die Aufträge, weil du musst dich davon lösen, dass deine Herkunft, deine ganze Ausgangssituation, dein Alter, deine vielleicht berufliche Laufbahn und so irgendwie entscheidend wäre. Weil nochmal, wenn du das Problem gelöst kriegst, dann sind die Leute bereit, dir zu folgen. Und das ist eben wichtig. Es reicht nicht, und das ist entscheidend, dass du jetzt aufpasst, es ist wirklich nicht ausreichend, dass du es fachlich kannst, sondern du musst es auch kommunikativ rüberbringen. Und das ist eben das, wo die meisten dran scheitern. Viele bauen ihr Leben lang eine hohe Expertise auf, wollen immer besser werden und denken dann, der Kunde wird das schon wissen, der Kunde wird das schon sehen, der Kunde wird mir das schon abnehmen, der Kunde wird das schon merken. Aber das ist leider nicht der Fall. Das ist der Grund, warum auch du, wenn du jetzt im Dienstleistungsumfeld zum Beispiel tätig bist, immer mal wieder bei Kunden in eine Situation reinkommst, wo du merkst, dass der vorherige Dienstleister es einfach vor die Wand gefahren hat. Und das ist einfach der Beweis. Der war fachlich schlechter als du, sonst hätte das nicht vor die Wand gefahren. Aber der konnte besser verkaufen als du, deshalb hat er den Auftrag bekommen und du nicht. Jetzt hast du den Auftrag bekommen, vielleicht einfach nur, weil der Kunde keine andere Alternative kannte. Und das ist eben genau das Problem. Du musst verkäuferisch immer besser werden, damit du erst den Auftrag kriegst und dann kannst du deine ganze Expertise ausspielen. Der Kunde weiß erst, wie gut du bist, nachdem er bei dir gekauft hat. Und du musst einfach akzeptieren, dass die Regeln so sind. Ich rede ja häufig mit Menschen, die hohe fachliche Expertise haben und die mir dann immer sagen, Vertrieb wäre nicht so ihr Ding, diese ganze Dampfplauderei fänden sie ekelhaft, sie würden mehr so auf Expertise und Nachhaltigkeit und all so Sachen setzen. Das Problem ist, der Markt funktioniert anders. Der Markt kauft bei denen, die am präsentesten sind, am sichtbarsten sind, am lautesten schreien und am stärksten konvertieren und die besten Gespräche führen und dass dann viele von denen hinterher nicht liefern, ist halt einfach bekannt, ändert aber nichts an den Regeln. Deshalb, du musst die Regeln akzeptieren und du musst mit den Regeln gewinnen. Das heißt, egal wie gut du fachlich bist, werd kommunikativ besser, dann wirst du im Endeffekt mehr Deals eintüten und dann kannst du gute Arbeit leisten, dann hast du beides. Dann hast du den Deal und konntest deine Expertise zeigen. Wenn du nur Expertise hast, die du nie zeigen kannst, bringt das dich im Prinzip kein bisschen weiter. Kommen wir über das Thema Relevanz und Erfahrung mal zu dem Thema bester Mitarbeiter, auch wenn das jetzt ein kleiner Sprung ist. Wir sind ja immer noch grundsätzlich hier in dem Themenbereich Wissen und Wertigkeit von Wissen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du, wenn du mit Mitarbeitern irgendwie eine Firma aufbaust, dass du vielleicht sogar mehrere Mitarbeiter aus verschiedenen Altersgruppen hast. Einfach, weil dadurch ganz neue Aspekte in bestimmte Projekte einfließen können. Der eine wird sagen, das habe ich schon 30 Mal in anderen Szenarien erlebt. Der andere wird sagen, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich habe hier ein Modell, ich habe das mal berechnet, wir können das statistisch ermitteln und so. Und ich glaube, wenn du diese Fähigkeiten kombinierst, erreichst du grundsätzlich die besten Ergebnisse. Deshalb, ich würde pauschal nicht sagen, ein jüngerer Mitarbeiter ist besser als ein älterer. Auch wenn ich tatsächlich denke, dass es bei der Einstellung so ein paar Faktoren gibt, die Mitarbeiter von anderen unterscheiden. Ich bin da jetzt juristisch nicht ganz so sattelfest, deshalb möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist ja so, dass man heute für jeden Mist abgemahnt wird und permanent irgendeiner Schwierigkeiten hat. Deshalb sind wir Arbeitgeber ja auch gezwungen, in jedem Arbeitszeugnis zu lügen. Da feuerst du jemanden, weil du den nicht mehr ertragen kannst, und danach musst du dem super Zeugnis schreiben, weil er sonst zum Arbeitsgericht geht, und dann zwingen die dich, ein gutes Zeugnis zu schreiben. Deshalb ist es ja häufig einfacher. Du sagst auch einem Mitarbeiter, den du loswerden willst, einfach schreib dir dein eigenes Zeugnis und unterschreibst das einfach, weil am Ende ist es halt so, die Arbeitnehmer fühlen sich dann besser, die freuen sich dann, dass sie dann ein tolles Zeugnis haben, die glauben auch, dass das irgendeinen beeindruckt, vielleicht im Freundeskreis, bei den anderen Arbeitnehmern funktioniert das auch, aber jemand, der selber Arbeitgeber ist, der ist ja im Normalfall pfiffig genug, guckt sich das an und denkt, gut, wenn der da nach anderthalb Jahren gehen musste, kann er ja nicht so gut gewesen sein, wie es hier im Zeugnis steht, und wenn der dann vielleicht hintenrum auch mal ein bisschen recherchiert, wird er sehr schnell merken, das ist alles Quatsch. Ich gehe ja gar nicht mehr diesen Weg, wenn sich bei mir einer bewirbt. Mich interessiert weder die Bewerbung, mich interessiert auch nicht das Zeugnis. Manchmal, also meistens lese ich gar nichts davon. Ich habe oft Bewerbungsgespräche geführt, wo ich dem Bewerber dann auch direkt gesagt habe, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier zu mir gefunden haben. Ich werde Ihnen jetzt im nächsten Gespräch Fragen stellen, wo Sie im ersten Schritt denken, hä, das müsste der doch alles wissen, das steht doch alles in meiner Bewerbung. Aber deshalb möchte ich das direkt zu Beginn betonen, ich habe mir Ihre Bewerbung überhaupt nicht angeguckt. Das führt dann häufig zu großer Irritation. Die Leute sind dann total verwirrt und verstehen das überhaupt nicht, weil sie haben sich ja vielleicht auch Mühe bei der Erstellung der Bewerbung gegeben. Aber dann sage ich immer, schauen Sie, für mich ist Relevanz wichtiger als Erfahrung. Wenn Sie mich hier heute glaubhaft davon überzeugen können, dass Sie mir helfen können, bestimmte Kundenprobleme zuverlässig zu lösen, ist das für mich entscheidend. Dann würde ich Ihnen wahrscheinlich Arbeit geben. Ob Sie früher in Bio und Chemie gut waren, ob Sie Abitur haben oder nur Hauptschulabschluss, ob Sie irgendwo mal an einer Fortbildung teilgenommen haben oder nur da rumgelegen haben, weil, ne, kriegst ja bei einer Teilnahmebestätigung nur bestätigt, dass du im Raum gewesen bist. Ob du mitgearbeitet, mitgedacht, mitgeschrieben hast, steht da nicht. Ob du die ganze Zeit gepennt hast, steht da auch nicht. Das heißt, was nützt mir dieser ganze Quatsch? Deshalb sind auch aus meiner Sicht diese ganzen Zertifikate alle Unsinn. Und ich kenne auch viele Menschen, die haben erfolgreich studiert, die tragen irgendwelche Titel, die sind aber zu dämlich, einen Nagel in die Wand zu schlagen, oder die wären schon nicht in der Lage, ihr Auto wiederzufinden, wenn sie in einer fremden Stadt mal geparkt haben und sich drei Kirchen angeguckt haben, also so ein bisschen rumgelaufen sind, sind völlig, ja, lebensunfähig. Das heißt also, am Ende des Tages glaube ich, du musst dir immer ein Bild vom Hier und Heute machen und die Vorgeschichte einfach mal ignorieren. Es gibt Leute, die sind in der Schule sitzen geblieben. Das wird sie jetzt vielleicht, wenn das bei dir nicht der Fall war, als ein Zeichen für, weiß ich nicht, mangelnde Intelligenz oder so weiter einstufen. Aber vielleicht war die Person einfach mental noch nicht auf dem Level, dass sie weiter wollte. Vielleicht hat die Person auch in der Schule sich einfach nur grundsätzlich gelangweilt, weil sie einfach ganz andere Interessen hatte. Und wenn das, was da in der Schule vermittelt wurde, für das Tun in deinem heutigen Unternehmen irrelevant ist, wofür ist dann wichtig, welche Note dabei rausgekommen ist? Also mir ist zum Beispiel auch egal, wenn jetzt einer zu mir käme und hätte jetzt eine 5 in Englisch, wenn der in der Lage ist, mit mir ein englisches Gespräch zu führen, dann reicht das doch. Weil ich hatte zum Beispiel Englisch-Leistungskurs, wir haben in Englisch Gedichte von Shakespeare interpretiert. Ja, habe ich eine 5 gehabt. In Deutsch haben wir auch Gedichte interpretiert, habe ich eine 4 gehabt. Bin ich da zu den Lehrern hin, habe gesagt, naja, ich kann ja ganz gut Deutsch. Ich kann, wie man mir nachsagt, ganz eloquent sprechen, habe einen großen Wortschatz und kann mich auch gut ausdrücken. Ich verstehe aber auch nicht, warum wir uns mit Texten beschäftigen, die man erst interpretieren muss. Wenn der Typ nicht so schreiben kann, dass man es auf Anhieb versteht, ist das vielleicht einfach keine Weltliteratur, sondern vielleicht einfach nur schlecht geschrieben. Machst du dir dann bei solchen Leuten natürlich keine Freunde, aber das ist halt so meine Denke. Und von daher ist ja jetzt meine 5 in Englisch, die im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Gedichte zu interpretieren, entstanden ist, vielleicht irrelevant, weil ich habe später mein MBA in den USA mit 1,0 gemacht, da lief ja jedes Studienfach in Englisch. Da habe ich einfach aber auch einen wirtschaftlichen Inhalt gehabt, kaufmännische, wirtschaftliche Zusammenhänge, kann ich ganz gut verstehen. Dann habe ich mir noch ein paar Vokabeln angeeignet, wie Assets, Liabilities und so ein paar andere Dinge, die du jetzt nicht einfach in der normalen Schule lernst, damit du da überhaupt mitdiskutieren kannst. Ja, und dann kannst du auch die Klausuren vernünftig schreiben und dann hast du plötzlich eine 1 und dann denkt jeder, wow, der muss ja voll gut Englisch kennen. Aber uns ist ja auch klar, dass einmal nach Amerika fliegen, dauert, wenn du nach New York fliegst, ungefähr 8,5 Stunden, dich nicht besser macht, was deine Englischfähigkeiten angeht. Und von daher glaube ich einfach, du musst immer gucken, kann der nicht nur eine Fähigkeit, sondern kann er die auch in einem Kontext anwenden und hat er die auch in einem Kontext direkt verfügbar, wo Probleme zum Beispiel von dir unternehmerisch betrachtet gegen Geld gelöst werden. Weil es ist ja auch so, es gibt ja viele Menschen, die könnten grundsätzlich sich mit irgendeiner Sache eigenständig auseinandersetzen und auch zuverlässig Lösungsergebnisse produzieren. Die brauchen nur 6 Monate Vorbereitungszeit, weil die sich erst nochmal überall einlesen müssen. Wenn du das bis zum Ende durchdenkst, dann hast du da zwar jemanden, der irgendwie über den Skill verfügt, und der auch irgendwann mal ein Ergebnis liefern kann. Aber wenn du jemand anders hast, der sagt, ich kann mir das gar nicht so genau erklären, wie ich das mache, aber ich habe es einfach drauf, hier ist die Lösung, dann ist diese Person ja einfach mehr wert. Und von daher würde ich einfach gar nicht so sehr auf diese ganzen Details gucken, sondern ich würde halt immer auch gucken, wie schnell ist jemand in der Lage, eine Lösung zu bringen. Und selbst wenn die Lösung nicht hundertprozentig ist, sondern vielleicht nur 86% vom Ergebnis, ist das immer noch besser als keine Lösung. Dann kannst du ein bisschen nachjustieren, wenn es überhaupt erforderlich ist, und dann war's das. Manchmal ist es ja auch so, dass 86% Ergebnis völlig ausreicht, weil alles andere ist einfach dieser unnötige Anspruch und dieser unnötige, ja, Struggle, Perfektion zu erreichen. Aber nach hinten raus ist es genau wie beim Laden von einer Batterie. Extrem mühsam. Du brauchst extrem viel Energie, um von meinetwegen 86% auf 100 zu kommen. Aber die Energie in ein anderes Projekt investiert, bringt dich vielleicht von 10 auf 75%. Und von daher würde ich mir das immer ganz kritisch überlegen. Das kannst du ja jetzt mal einfach an verschiedenen Bildern durchgehen. Wenn du meinetwegen Weihnachten deine ganze Familie einlädst, dann macht das wahrscheinlich mehr her, wenn du da noch ein paar Kerzen hinstellst, wenn du da irgendwie schöne Servietten hast, wenn das Besteck vielleicht auch so poliert ist, dass da keine Wasserflecken von der Spülmaschine dran sind. Aber am Ende ist es so, wenn das Essen scheiße schmeckt, ist das Weihnachtsfest trotzdem Mist. Das heißt, ich würde mich zum Beispiel immer darauf konzentrieren, dass jeder irgendein Messer und irgendeine Gabel hat und irgendeinen Teller, idealerweise auch einen Sitzplatz und dann einfach hervorragendes Essen. Und wenn dann irgendeiner feststellt, habt ihr eigentlich auch Servietten, dann werde ich sicherlich eine finden. Und wenn ich keine habe, kriegt er einfach ein Stück Küchenrolle. Und dann wird er trotzdem sagen, das war ein richtig cooler Abend hier. Weil er wird nicht sagen, also weißt du, das war alles top, aber ohne diese Serviette, boah, nee, also das möchte ich nicht nochmal erleben. Und genau das ist es halt. An so Geschichten merkst du immer, dass wir uns manchmal zu sehr um Details kümmern. Und das geht dann eben auch so weit, dass es auch eben bei dem Thema Wissen häufig so ist, dass wir die Leute bewundern, die alle Fakten verfügbar haben. Aber ganz ehrlich, wofür willst du die alle verfügbar haben? Du kannst heute alles im Internet nachgucken. Ich habe, als ich in der 11. Klasse war, 3 Monate in einem Internat in England verbracht. So, das heißt, ich habe Vollzeit 3 Monate in England gelebt und ich kann dir heute immer noch nicht sagen, wie viel Grad Fahrenheit, wie viel Grad Celsius ist. Das wusste ich irgendwann mal. Ich hatte nur eine Zahl parat. Ich hatte irgendeine Zahl im Kopf, wusste, wenn das auf dem Thermometer eingestellt ist, dann haben wir ungefähr 22, 23 Grad und dann ist mir nicht kalt und dann passt das für mich. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie viel sind 15 Grad Celsius in Fahrenheit oder 24 Grad oder 38 Grad, das weiß ich nicht. Aber wenn ich mein Handy rausnehme und das einfach nur da eingebe, dann habe ich die Information sofort. Und Siri, brauchst du ja noch nicht mal was eingeben, kannst du einfach fragen. Als ich jetzt in Ägypten war, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, rauszufinden, wie der Wechselkurs ist. Du gibst einfach nur ein, die Abkürzung für Egyptian Pounds und dann 2 Euro und dann brauchst du einfach nur Zahlen einzugeben und kriegst es direkt umgerechnet. Damit will ich nur zeigen, es ist heute nicht wichtig, dass du alle Fakten im Kopf hast. Es ist wichtig, dass du weißt, wie du kurzfristig ein zuverlässiges Ergebnis produzierst. Und deshalb achte immer darauf, dass Kunden das bei dir wahrnehmen, dass du einfach in der Lage bist, glaubhaft rüberzubringen, dass du ein Ergebnis kriegst. Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass du in verkäuferischen Szenarien, und meinetwegen ist ein Bewerbungsgespräch, weil wir heute so viel darüber gesprochen haben, auch ein verkäuferisches Szenario, du musst immer nur denjenigen dazu bringen, dir das Go für die nächste Etappe zu geben. Deshalb ist auch dieses ganze Beziehungsaufbauthema aus meiner Sicht ein bisschen überbewertet, gerade in kritischen und komplexen Szenarien. Stell dir mal Folgendes vor, du hättest jetzt irgendwie einen Autounfall und du liegst da auf der Straße und da sind überall Verletzte, weil, keine Ahnung, da war Nebel und ganz viele Autos sind alle ineinander gerast. Jetzt kommt da so ein Notarzt, der ist irgendwie unrasiert, weil der jetzt auch schon seit 24 Stunden im Dienst ist. Der hat auch irgendwie seine Jacke nicht so richtig an, weil der einfach erst schon mal losgefahren ist und sich im Auto anziehen wollte, weil er einfach schnell am Unfallort sein wollte. Der hat vielleicht auch die Haare durcheinander, weil irgendwas hatte der vor am Kopf, das hat er dann irgendwie doch nicht mehr richtig abgekriegt. Jetzt sieht er also wuschelig aus, irgendwie unrasiert, ist vielleicht dann auch nicht der kommunikativ Stärkste, guckt dich an und sagt, das habe ich schon 1000 Mal gefixt, ich kriege sie wieder hin. Das reicht. Dann würdest du einfach denken, alles klar, mir wird nichts mehr passieren. Wenn jetzt einer kommt und sagt, hallo, ich bin der Dr. Müller, schön Sie kennenzulernen, erzählen Sie doch mal, was hat sich hier zugetragen, weil er irgendwie denkt, dass das beziehungsaufbaumäßig voll wichtig wäre, damit du ihm das Vertrauen schenkst, würdest du doch direkt denken, hol mir einen anderen, ich brauche keinen, der hier nett ist, ich brauche einen, der Ahnung hat. Und deshalb ist es so, wenn du nett bist und Ahnung hast, ist das sicherlich von Vorteil, wird dir im Leben viele Türen öffnen. Wenn du nicht unbedingt super nett bist, aber extrem viel Ahnung hast, wirst du trotzdem sehr viele Aufträge bekommen, weil die Leute dann einfach denken, der hat zwar eine Macke, aber leider kriegt er auch verdammt gut schnell und schnell Ergebnisse hin. Ich bin zum Beispiel extrem schnell, wenn es um das Analysieren von Dingen geht. Bin so schnell, dass wenn mir jemand erzählt, ja, ich habe folgendes Problem und dann erzählt er, habe ich schon die Lösung im Kopf, bevor die Geschichte überhaupt zu Ende ist, weil ich ja weiß, was der jetzt ungefähr erzählen will, weil ich so viele Geschichten schon so oft gehört habe und sehr schnell Muster erkenne. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich direkt reingrätsche und sage, pass auf, lass mich kurz raten, es geht so und so weiter, ja, woher weißt du das? Und dann wirkt das in dem Moment ein bisschen ruppig und das ist natürlich konträr zu dem, was die Leute normalerweise sich wünschen, dass, oh, spannend, ja, erzähl mir mehr und so. Aber ich sage immer, hör mal, ich werde hier für Ergebnisse bezahlt, nicht für eingesetzte Zeit. Mach es so, 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 dann ist das Problem weg. Genauso wie wenn mir einer so seine vertrieblichen Herausforderungen stellt und ich dann sage, nein, pass auf, macht keinen Sinn, stopp, an der Stelle, Abbruch, hier, so wird's gemacht. Ist egal, ob dir das jetzt gefällt, mach so, du wirst sehen, Ergebnis tritt ein. Das ist für manche ein bisschen ruppig, aber das führt eben bei anderen auch dazu, dass sie sagen, ich rufe den Semmelroth immer als erstes an, weil das kommt schnell, zack, zack, ein Ergebnis zustande, das nachweislich funktioniert und der unterbricht mich einfach in meinem Dialog, der eigentlich häufig auch darauf ausgerichtet ist, sich selber nochmal zu erklären, warum das, was man ohnehin schon immer macht, was zwar nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, aber eigentlich der richtige Weg sei. Und da bin ich eben anders und deshalb kann ich aber trotzdem damit Geld verdienen, weil die Ergebnisse stimmen. Und deshalb sei mutiger da draußen. In dem Zusammenhang möchte ich diese Folge mit einer Formel beenden, eine Formel, die ich häufig in Vorträgen teile. Erfolg kann man aus meiner Sicht berechnen. Erfolg ist eine Gleichung. Erfolg ist das Ergebnis aus Qualität der Idee mal Umsetzung. Und wir haben in Deutschland leider das Problem, dass wir immer 100% Idee haben wollen, bevor wir überhaupt loslegen. Deshalb fühlen wir uns nie bereit, deshalb wollen wir immer noch ein Seminar besuchen, deshalb wollen wir immer noch ein Buch lesen, deshalb wollen wir immer noch mal irgendwie ein YouTube-Video konsumieren und irgendwas recherchieren. Manchmal ist es aber besser, du fängst einfach mal an. Weil wenn du jetzt beispielsweise eine Idee hast, die nur so mittelmäßig ist, sagen wir mal rechnerisch betrachtet 50%, und du gehst jetzt hin und setzt sie aber mit 100% Umsetzungsenergie um, weil du einfach sagst, ich will das jetzt haben, ich will das jetzt hier heute und maximal schnell. Dann hast du einfach 100% Einsatz auf einer 50% Idee. Meistens reduziert sich die Komplexität auch in der Umsetzung. Meistens wirst du dann auch bei der Umsetzung erkennen, was du links und rechts im Vorfeld nicht antizipieren konntest. Wirst noch ein paar Wege finden und plötzlich bist du gar nicht mehr bei 50, sondern vielleicht schon bei 74%. Und dann hast du innerhalb von kürzester Zeit ein Top-Ergebnis. Während beispielsweise irgendwo jemand anders sitzt, der ist zwar mega brillant, der hat alle wissenschaftlichen Quellen ausgewertet, der hat sich 1000 Success-Stories und Referenzsituationen durchgeguckt, der hat sich vielleicht auch statistisch ermittelt, wie man genau vorgehen müsste, der hat halt nur noch nicht angefangen. Dann hat er zwar einen Plan, der von der Qualität des Plans her deutlich besser ist als du, aber der ist immer noch nicht losgegangen, das heißt, der hat immer noch null Ergebnis. Und deshalb ist wirklich der Appell, ich meine, jeder, der meine Podcast-Folgen hört, weiß, ich habe einen gewissen Hang zu Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Mach lieber auch mal schnell einen Fehler, weil dann bist du schneller an dem Punkt, dass du denkst, okay, so geht's nicht, müssen wir es anders probieren, als dass du ewig wartest und dann erst später rausfindest mit einem anderen Plan, den du langsam umgesetzt hast, nee, das hat nicht geklappt. Weil wer schneller Fehler macht, kann auch schneller den Kurs korrigieren und wer schneller korrigiert, hat nach einigen Experimenten automatisch seine Chancen auf Erfolg maximal erhöht und deshalb ist Geschwindigkeit auch immer ein Erfolgsfaktor. Es gibt ja auch so Bücher, die immer sagen, die Großen fressen die Kleinen, aber inzwischen ist die Theorie ja eher, die Schnellen fressen die Langsamen und mit diesen Worten möchte ich diese Folge auch beenden. Egal was du machst, mach es schneller. Bringt dich meistens schneller nach vorne. In diesem Sinne, danke, dass du dabei gewesen bist. Teil die Folge gerne mit jemand anders und sei bei der nächsten wieder mit dabei.